Herzlich willkommen zur Podcast-Serie Agrarscience Wissen Kompakt der HPLFA Raumberg-Gumpenstein zum Thema Klimawandel. Der Klimawandel beeinflusst auch die Biodiversität. Wir sehen dies bei den Pflanzen und auch bei den Tieren. Welche Veränderungen bei Vögeln bereits zu beobachten sind, was erwartet wird und welche Faktoren hier wesentliche Treiber sind, darüber spreche ich heute mit Ingenieur Kurt Grimberger von der HPLFA Raumberg-Gumpenstein. Lieber Kurt, du bezeichnest dich als Hobby-Ornithologen und Naturfotografen mit starkem Bezug zum Ennstal. Ich weiß, dass du zu dem Thema Biodiversität bei uns in Forschungsprojekten eingebunden bist und dich sehr viel mit tierischen und pflanzlicher Vielfalt von der Ebene bis hinauf auf die Berge beschäftigst. Es freut mich daher, dass ich mit dir heute über Veränderungen in der Biodiversität sprechen kann, bei Vögeln, aber auch bei Pflanzen, bei Tieren, insgesamt bei beispielsweise Insekten, weil ja vieles mit vielem zusammenspielt bei der Biodiversität. Lieber Kurt, herzlich willkommen.
Danke, Andreas, dass du mich da eingeladen hast. Ja, es ist sicher mein Hobby und mein Steckenpferd, auf diesem Themengebiet in meiner Freizeit zu arbeiten. Manchmal kann ich auch dienstlich ein bisschen was beitragen mit meinem Hobby.
Ja, und wir profitieren in der Forschung von dir.
Und ja, was kann man grundsätzlich sagen? Die Vögel sind vor allem Tiere, die sehr mobil sind. Also die sind im Prinzip so mobil wie wir Menschen heute mit dem Auto. Die können landen oder auch wegfliegen, wie eben wir es im Urlaub betreiben. Im Urlaub fahren wir auch zu einer Raststätte hin und bleiben nicht mitten auf der Autobahn stehen.
Okay. Und was tun wir auf der Raststätte?
Und auf der Raststätte wird eben
konsumiert.
Und ja, wir machen das heute oft zum Spaß, aber natürlich braucht man es auch manchmal wirklich dringend, wenn die Kinder was essen wollen, dann muss man dort stehen bleiben.
Gut, und jetzt liest man oft, Biodiversität ist im Schwinden. Was führt jetzt bei Vögeln zum Beispiel zu einer hohen Biodiversität? Was braucht es sozusagen? Ist es nur das Klima, das der Treiber ist, dass wir die Biodiversität verlieren, oder ist das Klima ein Teil davon?
Die Vögel sind vor allem Spezialisten bei der Nahrung. Jede Vogelart hat sich auf irgendetwas spezialisiert. Das fängt auch bei den Körnerfresser oder es gibt allgemeine Pflanzenfresser, die sonstige Pflanzenteile fressen. Aber vor allem Insektenfresser gibt es sehr viele dabei, wobei da auch wieder sehr grob unterschieden wird, große, kleine Insekten, Bauminsekten, Bodeninsekten, am Gras lebende Insekten wie Heuschrecken oder so. Und das Ganze geht weiter bis zu den Eulen, die halt dann Mäuse oder auch Vögel brauchen als Nahrung. Und ja, bei ganz größeren Vögeln natürlich wie der Adler und so weiter, die also vom Murmeltier bis zum Rehkitz oder Gamskitz alles benötigen. Das ist eben sehr spezialisiert.
Ein wichtiger Punkt ist einmal die Nahrungsquelle, oder? Und jetzt schauen wir uns ein bisschen die Nahrungsquellen an, wenn wir bei den Insekten sind, oder? Was bestimmt wieder, welche Insekten ich in einer Region habe?
Die Nahrungsquelle der Insekten ist sicherlich eine der wichtigsten, wo es große Änderungen gegeben hat die letzten Jahre. Da ist natürlich die Landwirtschaft ein großer Einflussfaktor, weil natürlich die Bewirtschaftung einer Fläche bringt mit sich, was eben an Insekten sein werden, ob es überhaupt ein Insektenangebot gibt oder ob es keines gibt. Die Vögel sind ja im Prinzip sekundäre Anzeigemerkmale. Die Insekten sind eigentlich primär, aber die sehen wir ja relativ schwierig. Wir kennen sie ja kaum, die Insekten, oder es gibt weniger Wissenschaftler, glaube ich, die sich damit beschäftigen, aber wirklich leicht zu sehen sind Vögel. Und wenn die Vögel schwinden, dann sind meistens die Insekten schon weg.
Davor, sozusagen, es fehlt einer auf der Raststation und die Nahrung, oder?
Und deswegen das ist eben eine Raststation, wo die Fritteuse nicht funktioniert, da werden die Kinder nicht hinwollen.
Okay, gut. Und jetzt sind wir bei den Insekten, wenn wir Insektenvielfalt wollen oder Insekten erhalten wollen und wir jetzt in der Landwirtschaft sind, was sind da so aus deiner Sicht Maßnahmen, wie wir Insekten fördern können?
Naja, das ist natürlich die Intensität in der Landwirtschaft ist natürlich ein grundsätzliches Problem für die Insekten.
Du meinst jetzt zum Beispiel die Häufigkeit des Schnitts oder so, der Ernte?
Die je häufiger geschnitten wird und je großflächiger geschnitten wird und auch je weniger Rückzugsmöglichkeiten nach dem Schnitt die Insekten für die Reproduktion haben, wenn man gewisse Restbestände auf einer Wiese hat oder am Rand oder sonst irgendwo Pflanzenbestände hat, wo sich gewisse Insekten aufhalten können. Sie reproduzieren sich ja relativ schnell, die Insekten, aber wenn sie komplett zerstört sind, großflächig, dann haben sie natürlich ein Reproduktionsproblem und dann sind sie natürlich auch für diese sekundären Erscheinungen, wie für die Vögel, aber auch andere Kleinsäuger und so weiter, die haben das gleiche Problem, die sind einfach nicht da.
Okay, jetzt, ich habe mit dem Staatswalter und mit dem Andreas Klingler, die sind Grünlandspezialisten, auch schon Podcasts gemacht und da war dann die abgestufte Wiesennutzung eine Strategie. Ich denke, das ist auch für die Insekten dann eine wertvolle Geschichte, weil da gehe ich am Betrieb her und habe bewusst Flächen, die ich etwas extensiver bewirtschafte, nicht so häufig mähe, zu einem anderen Schnittzeitpunkt mähe und die intensiven Flächen, die ich natürlich auch brauche, damit ich meine Rinder ernähren kann und Milch aus Grundfutter produzieren kann, oder?
Das richtig, ist eine Strategie, das ist natürlich oder? Eine der möglichen Strategien. Es ist jede Extensivierungsmaßnahme im Prinzip, ist eine Strategie, wo eben Insekten sich länger entwickeln können, wo sie mögliche Eiablagen machen können, damit es eben wieder zu einer Reproduktion der Art kommt und damit eigentlich wieder zur Futterquelle für Vögel.
Okay. Wie ist das mit pflanzlicher Vielfalt? Das ist ja auch wichtig, oder? Da könnte unterschiedliche Insekten wieder fördern, oder?
Die Insekten sind natürlich auch zum Teil Spezialisten, so wie es die Vögel sind, aber die Vögel sind eigentlich noch an die sekundären Spezialisten wieder, weil sie eben von bestimmten Insekten meistens leben. Es gibt ja nicht nur die auf den Pflanzen lebenden Insekten, es gibt ja im Boden unterirdisch lebende Insekten, wenn da die Düngung zum Beispiel oder Würmer sind zum Teil keine Insekten, aber andere Kleinlebewesen, sagen wir so. Mhm. Wenn ich eben die Düngung zu intensiv ist, dann werden vor allem im Boden diese Bodenlebewesen, die auch als Nahrung dienen, nicht vorhanden sein. Die an der Oberfläche lebenden Insekten, also wie Heuschrecken zum Beispiel oder Zikaden und alles, was da, Käfer, Spinnen und sind auch keine Insekten, aber sind auch Kleinlebewesen, mhm. Die müssen sich meistens an der Oberfläche reproduzieren, ihre Eier ablegen, ihre Larven entwickeln lassen und dann können sie wieder zu vollständigen Insekten oder an Kleinlebewesen werden.
Okay, das heißt, pflanzliche Vielfalt hilft?
Ist wichtig.
Und auch Vielfalt in der Bewirtschaftung, ich denke jetzt an Weide-Schnittnutzungskombinationen auf einem Hof, sind durchaus auch, da fördere ich auch wieder unterschiedliche Insektenarten,
jede
oder?
Vielfalt bringt natürlich etwas, fördert einmal die Insekten und jede Vielfalt ist auch dann für die Vögel, für die verschiedenen Spezialisten der Vögel eine Chance. Also okay. Vögel nutzen ja grundsätzlich Chancen, die sie einfach in unserer Umwelt haben. Und wenn die Faktoren in ihrer Vielfalt am besten passen, dann werden die Vögel die Chance nutzen. Oder wenn ein Faktor komplett wegfällt, ja. Der wichtig ist für sie, dann wird einfach weitergeflogen und der Vogel ist eben nicht mehr da. Okay. Meistens im Hintergrund irgendwelche fehlenden Faktoren.
In der du hast jetzt vorher gesagt, Vögel sind sehr mobil. Ja, dann verbessere ich halt das System wieder und dann habe ich morgen die Vögel da, oder wie schnell ist das, wie die Geschwindigkeit?
Vögel reagieren sehr schnell auf negative Faktoren, das heißt, wenn ein Faktor wegfällt, zum Beispiel bei Straßenbau oder so, entsteht viel Lärm, also der Wachtelkönig ist so ein Beispiel, der gerade bei uns im Enzel einen Namen hat. Entsteht viel Lärm, dann hat er seine Paarungsrufe nicht mehr oder sie sind nicht mehr hörbar, er kann sie zwar ausstoßen, aber der Verkehrslärm übertönt das und damit ist eine Reproduktion für den Wachtelkönig nicht mehr möglich.
Und er zieht dann weiter?
Der Wachtelkönig ist ein sehr hoher Mobiler, man muss rechnen, der kommt von Südafrika zu uns gezogen. Für den ist es ein kleines, wenn er dann auf Schweden weiterzieht oder auf irgendeine andere nordische Staaten. Gleiches habe ich erst die letzten Tage erlebt. Also seit circa 10 Jahren warte ich in Irdning auf einer Fläche, die ist von einem ehemaligen Kollegen von uns, der sie sehr extensiv bewirtschaftet. Seit 10 Jahren gehe ich auf die Suche nach dem Wachtelkönig, weil er ja wirklich sehr viel getan hat, dass diese Wiese gerecht ist. Und heuer war das erste Jahr, dass er wieder da ist in Irdning, der Wachtelkönig.
Jetzt habt ihr ja ein Schülerprojekt für den Eisvogel Höhlen angelegt und da war sie sehr erfolgreich, oder? In kurzer Zeit.
Also man kann natürlich, die Höhle selber haben wir nicht beobachten können, aber es war in der Nähe der Höhle, also wo wir diese Chancen für den Eisvogel geschaffen haben, auf den Schulteichen, war nach 2 Jahren ein junger Eisvogel dort in der Nähe. Es ist natürlich nicht hundertprozentig, ob er genau aus einer dieser möglichen Nist Kisten, die wir da angeschaffen haben, kommt oder irgendwo nebenbei gebrütet hat. Ja. Aber auf jeden Fall nehmen sie es manchmal an. Wobei in dieser Gegend waren sie auch immer aktiv ein bisschen. Also wenn eine Aktivität da ist, dann ist natürlich so eine Zusatzchance, die man einem Vogel gibt, für Brutmöglichkeit noch schneller wirksam.
Okay. Wenn wir jetzt in Richtung Klimawandel ein bisschen denken, hast du da in den vergangenen Jahren ein bisschen was gemerkt schon auch in unserer Region?
Ne, es sind natürlich schon einige Sachen, die ich da ganz klar mitgekriegt habe in die 10, 20 Jahre, wo ich das sehr intensiv betreibe, diese Ornithologie in meinem Hobbybereich. Da sind vor allem die Spechte.
Mehr geworden?
Sind zum Teil sind Spechtarten gekommen, die vorher bei uns nicht so aktiv waren. Das war zum Beispiel der Kleinspecht. Das sind die Insekten, also das ist natürlich ist Totholz. Totholz wurde gefördert. Der normale Buntspecht ist auf den Borkenkäfer gegangen und der hat sich auch vermehrt. Und auch der Schwarzspechtbestand ist in unserer Region zumindest gesichert und der Borkenkäfer ist ja
eine gute Nahrungsquelle. Ist ein Stresszeiger für den Wald.
Kommt als Stresszeiger vom Wald und ist damit, weiß man ja, dass eigentlich dieser Stress vom Wald zum Teil aus Klimaproblemen oder Witterungsproblemen, ob das immer schon vom Klima kommt oder nur Einzelwetterlagen sind, das kann man immer schwer sagen, aber beim Wald vermutet man natürlich schon, dass die Klimaerwärmung entsprechende Probleme verursacht und der Stress des Waldes eben da ist und dadurch vermehrt Borkenkäfer auftritt und der Specht ist eben ein Nutznießer dieser Sache.
Wie gibt es andere Einwanderer auch noch?
Eine besondere Entdeckung habe ich selber als Erstentdecker vom sogenannten Zistensänger machen können. Der Zistensänger ist ein Vogel, der zwar sonst sehr unscheinbar ist, aber bei uns faktisch nicht vorkommt. Der kommt auf Mallorca zum Beispiel ist er sehr häufig, aber auch im afrikanischen Raum, im spanischen Raum, also ein sehr wärmeliebender Vogel. Und vor ungefähr 4 Jahren, 2019, habe ich die Erstentdeckung im Ennstal gemacht. Es gibt nur Brutnachweise im Bereich Bodensee und wir haben im Ennstal seit damals auch einige Brutversuche von dem Vogel bei uns.
Offensichtlich ist es für ihn jetzt warm genug, auch im Ennstal.
Er hat eben genug Chancen für sich gesehen, dass er da seine Paarungsrufe
Ist er Insektenfresser, ja.
Hat, natürlich war das eine spezielle ökologische Fläche, das gehört natürlich dazu, also die Kombination auf dieser Naturschutzwiese. Und das waren damals auch sehr warme Sommer, wo er da war. Nachher war er mal einen Sommer nicht da, vielleicht kommt er heuer wieder, wissen wir nicht. Und das ist natürlich für uns Ornithologen eine schöne Sache, wenn ein Vogel kommt. wie das für die Vogelwelt selbst ist, kann man nie sagen, weil
wenn er bei uns... dass manche verhungern und einer bleibt halt, ist dann, dir
das ist halt
geworden.
Immer das, was uns bewusst wird und was wir sehen und fotografieren, ist nicht immer das Schöne für die Vögel. Das ist halt leider auch so. Also wir sehen das nicht immer, wenn die da am Zug, dass es dort zu heiß ist zum Beispiel oder solche, irgend so etwas muss sein, dass er zu uns auf einmal zieht.
Mhm. Und ich meine, jetzt könnte man sagen, das Install ist bevorteilt, weil es ein bisschen wärmer wird, aber es gibt ja, du bist ja auch im Burgenland unterwegs gewesen, dort wird es trockener, da wird es sehr, sehr heiß, das hat natürlich auch Konsequenzen, oder?
Das ist natürlich, gerade die Wartvögel, die Limikolen haben natürlich große Probleme, wenn heuer ganze Seen eigentlich ausgetrocknet sind. Also das im Install haben wir natürlich für die Vögel gesehen einen riesigen Vorteil, weil es ja eigentlich das sogenannte kalte Enstal ist, in den Gebieten, wo es von Haus aus trocken ist, wenn es dann noch einmal trockener wird oder zumindest phasenweise sehr trocken wird, ja, und ganze Seen und Lacken, wie die lange Lacke, glaube ich, Zigsee ist, glaube ich, ausgetrocknet gewesen, wo man vor Jahren, also da bin ich dort, bin also so viel Wartvögel, was man da sieht. Und wenn man sich vorstellt, dass da heuer nichts war, ja, die Vögel sind entweder woanders hingeflogen oder sie haben es nicht mehr gepackt. Das ist natürlich dann das Problem.
Du bist auf den Bergen viel unterwegs. Merkt man da, dass die nach oben wandern, dass gewisse Insekten mehr werden, gewisse Pflanzen mehr werden? Andere Vögel hinaufwandern?
Es gibt da auch zum Beispiel bei den Spechten, ist mir der Grauspecht im Besonderen aufgefallen. Der Grauspecht wandert stark nach oben, aber es sind vor allem auch verschiedene Piperarten, Baumpiper und Wiesenpiper, die früher eigentlich Wiesenbrüter bei uns herum im Tal waren, aber die sind, ja, sei es wegen der landwirtschaftlichen Nutzung, aber auch möglicherweise wegen dem Klima ganz stark nach oben in unsere Regionen wie Taublitzalm oder Planeralm. Dort sind sie relativ stark anzufinden. Dort gibt es auch weniger Störungen noch auf die Flächen. Vor allem die Brut ist wesentlich leichter möglich, weil die mitten in der Wiese brüten.
Die Vegetationsperiode wird ja auch ein bisschen länger bei uns und Bäume blühen länger und häufiger. Hat das auch Konsequenzen im tierischen Bereich bei den Vögeln? Hast du da schon irgendwas gemerkt?
Naja, bei den Waldbäumen natürlich gibt es die vermehrten, diese Stressblüte, glaube ich, sagt man da auch. Also dass sie öfters blühen wie früher. Also diese Blütenjahre waren ja immer, glaube vierjährig war das früher, es ist jetzt oft schon zweijährig und so. Ergibt mehr Samenertrag. Mehr Samenertrag gibt auch mehr Samenfresser, also Vögel.
Wer sind das dann?
Das sind zum Beispiel die Fichtenkreuzschnäbel in unserer Region, aber auch der Buchfink, also es gibt viele Arten, denen taugt das natürlich. Und aus diesen Samenfressern, die sind dann eigentlich auch wieder, oder auch Mäuse zum Beispiel und ähnliche Kleinnager. Und aus diesen wird wieder Nahrung für andere, wie für Eulen und so weiter. Die haben dann oft gute Jahre durch solche Stressfaktoren.
Es gibt ja auch Vögel, die auf ausgeräumten Flächen sich besonders gut zurechtfinden oder Nahrung finden. Wenn wir an Falken denken oder Mäusebussarde.
Ja, in unserer Region beobachte ich eigentlich, dass sie verschiedene Vogelarten eben dort, wo Mäuse sind, also wo Mäuse leichter zu fangen sind. Das ist ja, Mäuse gibt es immer auf einer Wiese. Aber natürlich ist es nicht so leicht, eine Maus zu fangen. Und der Turmfalke zum Beispiel hat sich sehr gut erholt. Und auch der Mäusebussard. Und was wir vor 10 Jahren überhaupt nicht gehabt haben, das ist Rotmilan und der Schwarzmilan, die natürlich auch von Mäusen leben, die sind mittlerweile eigentlich heimisch geworden. Das sind eigentlich vor 10 Jahren noch gar nicht als heimische Vögel bei uns so bekannt gewesen, also nur sehr selten.
Das heißt, der Klimawandel beeinflusst die Pflanzen, zum Beispiel Blütehäufigkeit, beeinflusst auch das Insektenbodenleben und so weiter. Und das hat sekundär dann wieder wesentliche Einflüsse auf die Vögel selbst. Aber auch das Klima beeinflusst auch den Bruterfolg, oder?
Bruderfolg ist natürlich, wenn es so intensive Problemphasen in der Witterungslage
trockene
gibt.
Perioden.
Trockene, aber auch sehr nasse Zeiten zerstören natürlich auch die Brut. Also es gibt trockene Sachen, sind natürlich im Ennstal positiv, also für die Vögel, weil natürlich trockene Zeiten sind im kalten Ennstal immer positiv für Vögel. Nasse Zeiten, kalte Schneeeinbruch, später Schneefall und so weiter, ist natürlich dann auch das Gegenteil. Also wenn solche Witterungsphasen, ob die klimatisch bedingt sind, das haben wir eh schon gesagt, oder nicht, ist immer die Frage.
Wie erkennt ein Laie, ob auf einem Hof das Umfeld gut gestaltet ist, um Biodiversität zu fördern? Was fällt dir da so ein? Also wenn du auf einen Hof, einen Bauernhof hinkommst und dir den anschaust, kannst du natürlich über die Vögel einmal beurteilen, ob es Vielfalt gibt, aber es gibt ja räumliche Strukturfaktoren und was, auf was schaust du da oder wo sagst du, das ist super?
Naja, das fängt an bei Stauden. Stauden sind normalerweise Samenträger für Vögel schon, also wenn man die kleinen Finken und so weiter, die suchen von den verschiedenen Staudenorten die Samen. Der nächste Schritt sind die Sträucher. Die Sträucher sind die Brutmöglichkeiten für viele Vögel.
Also, und da sind wir auch beim Klima anpassen ein bisschen, wenn wir unsere Flächen ausräumen, Sträucher und Stauden entfernen, entlang von Bächen zum Beispiel, dann habe ich auch mehr Windgeschwindigkeit und dann habe ich mehr Verdunstungswasserverlust. Also das hilft mir an sich auch in der Klimaanpassung, oder?
Das müsste rein theoretisch auch in diesem Bereich eine Wirkung zeigen und hilft natürlich aber auf der anderen Seite auch den Vögeln als solches, weil Brutmöglichkeiten, es gibt ja verschiedene Spezialisten auf dem Gebiet und die brauchen halt, manche brauchen Sträucher, manche brauchen Schilf, manche brauchen Bäume, manche brauchen Höhlen. Also ein alter Baum ist nicht immer ein schlechter Baum, manche Vögel brauchen das. Das ist eben diese Vielfalt. Je vielfältiger das ist, desto eher findet ein Spezialist eine Chance.
Das heißt, Steinschlichtungen zum Beispiel, oder?
Sind genauso eine Chance wie eben ein Baum oder vor allem ein alter Apfelbaum mit einem Hohlraum drinnen. Also das sind super natürliche Brutmöglichkeiten.
Und dann der nächste Schritt ist dann eben, wie nutze ich meine Flächen? Bin ich ein Monokulturbetrieb oder habe ich viele Kulturen? Oder das hilft einmal prinzipiell, oder?
Ja.
Weil ich nicht immer zur gleichen Zeit alles abernte. Das ist ja auch die Konsequenz. Und im Grünland ist abgestufte Wiesennutzung ein Thema. Genau. Dann Kombination Weide-Schnittnutzungssysteme, weil die Kotflade als solche ist ja wertvoll. Ja. Da passiert ja sehr schnell dann Dung, Käfer und dergleichen mehr, oder?
Aber man kann ja das selber mal probieren, mit sich selbst gehen an Maishocker und suchen nach Insekten.
Mhm. Ja.
Genauso wird es dem Vogel gehen, der wird da drinnen verhungern. Mhm. Wenn du auf einen Straßenrand, der auch vielleicht nicht immer schön ausschaut, wenn du dort irgendein Insekt, ein Käfer oder eine Spinne oder sonst was suchst, du wirst das finden. Du wirst relativ schnell findig werden. Auf einer großen Monokultur wirst du das nicht finden. Und genauso geht es den Vögeln.
Also landschaftlich schön zusammengeräumt, alles abgeschnitten, hat vielleicht beim Menschen so den Eindruck, man hat alles sauber benannt. Muss biodiversitätsmäßig nicht immer ein Vorteil sein.
Ist oft sogar ein Problem. Ja. Typischer Fall heute, der Rasenroboter ist ein großes Problem eigentlich, weil der ja eigentlich sehr großflächig Bereiche inzwischen bewirtschaftet in Österreich. Das könnte im Prinzip jeder Einzelne, könnte da ein bisschen was tun. Oder zumindest im eigenen Garten gewisse Bereiche belassen, die also nicht auf 3, 4, 5 Millimeter geschnitten sind, ständig.
Und was auch wichtig wäre, wenn ich dann schon Blühstreifen anlege, dass ich mit heimischen Pflanzen arbeite, wo dann die passenden Insekten auch wieder da sind, die das nutzen können, oder?
Das ist natürlich ganz wichtig, dass also die passenden Insekten sind, weil die jedes Insekt ist eben auch Spezialist und sucht sich seine Pflanze.
Okay.
Also wir haben da gerade in unserer Gegend verschiedene Schmetterlinge, die die legen ihre Eier nur auf diese Pflanze. Wenn diese Pflanze, der goldene Scheckenfalter ist so ein Spezialist, der gerade in unserer Region eine Rolle spielt, der legt seine Eier nur auf diese Pflanze. Wenn diese Pflanze weg ist, ist eigentlich dieser Schmetterling weg.
Okay. Und der kommt dann relativ schwer wieder zurück, oder?
Vögel sind sehr hochmobil, aber wenn man schaut bei Käfer oder auch Schmetterlinge, die haben da sehr geringe Mobilität. Ein Schmetterling kann zwar fliegen, aber der wird so 3 Kilometer nicht überwinden. Das heißt, wenn die nächste Fläche mehr wie 3 Kilometer entfernt ist, dann wird eine Reproduktion dieses Falters nicht mehr möglich sein.
Da bin ich bei einer nächsten wichtigen Frage. Braucht es wiederkehrende Inseln, wo sie die dann praktisch niederlassen können, damit sie sich in der Region wieder verbreiten oder überhaupt halten? Reicht es sozusagen, wenn da ein Betrieb ist, der das super macht und rundherum ist wieder zusammengerammt?
Ja, man versucht ja über in den Europaschutzgebieten entsprechende Inseln, engmaschige Inseln zu schaffen, damit eben die Verbreitung untereinander in diesen Inseln funktioniert. Also, weil damit die genetische Vielfalt auch gewährleistet wird. Weil wenn ich eine große Insel habe, dann wird es möglicherweise eine genetische Einfalt geben. Und wenn es genetisch einfältig wird, dann wissen wir, dann gibt es ein genetisches Aussterben. Dann kann ich denen genug zum Fressen, vor allem bei Insekten kann das sein, wenn die nicht sehr mobil sind, dann werden sie genetisch zum Aussterben verurteilt sein.
Ja. Kurt, du verstehst ja auch die Nöte der Landwirtschaft sehr gut, weil du arbeitest ja auch in der Landwirtschaft mit uns. Aber wie würdest du deinen Betrieb führen, wenn du einen Milchviehbetrieb hättest und natürlich ökonomisch unter einem Zwang steckst und gleichzeitig aber auch Biodiversität haben möchtest?
Ja, die Frage ist die Intensität. Braucht man diese Intensität immer, die manche betreiben? Mhm. Wenn ich durch die Landschaft fahre, ich kenne Bauern, die fahren nicht so oft mit Traktoren, nicht mit so großen Traktoren und man hat auch den Anschein, dass sie trotzdem gut leben. Und es gibt Bauern, die sehr intensiv arbeiten und meines Erachtens nicht viel besser dran sind.
Also es maximal ist nicht immer optimal.
Es muss nicht immer der beste finanzielle Ertrag sein, glaube ich. Also eine gewisse ökologische Phase im Leben, vielleicht weniger ausgeben und nicht so intensiv. Natürlich,
so Low-Input-Strategien.
Low-Input ist meines Erachtens sicher
ökologische Intensivierung, besser. Könnte man auch sagen, vielleicht, oder?
Richtig, ja.
Das Gute intensiv machen.
Ich glaube, es hat ja die Intensivfläche kein Problem, also wenn auch ökologische Flächen vorhanden sind. Also ja. Die Intensivfläche, die muss natürlich sein, glaube ich. Wir wollen ja alle leben von der Landwirtschaft, aber es muss auch ökologische Ausgleichsbereiche geben.
Das ist eigentlich ein sehr schönes Schlusswort. Und ich danke dir für das heutige Gespräch. Wir haben in die Vögelwelt, in die Insektenwelt, in die Pflanzenwelt ein bisschen hineingeschaut. Und ich glaube, es war sehr viel Interessantes für Sie zu Hause auch dabei. Und wir würden uns freuen, wenn Sie uns bei unserer Podcast-Serie treu bleiben und diese wieder einmal anhören. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Raum mit Kupfernstein.